SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit vielfarbiger Literatur und mit Katharina Borchardt. Bunt wird's heute. Es wird blau, es wird gelb, es wird weiß und golden und grau. Das sind die Farben der Bücher, um die es heute in der Sendung geht. Zuerst lesen wir Bluets von Maggie Nelson, Blau- und Liebeskummer-Meditationen. Dann lernen wir eine unheimliche gelbe Tapete fürchten. Wir erfahren von Han Kangs White Book und hören die dänische Legende vom goldenen Ei. Wir bereisen Nana im Morgengrauen und sprechen mit dem Hansa-Verleger Jo Lendle über Farben. Denn um Farben, Farben und nochmals Farben geht es in der neuen Ausgabe der Literaturzeitschrift Akzente. Die Musik dazu kommt vom Orange String Quartet. Number One heißt ihr Album. Maggie Nelson ist der Farbe Blau, so verfallen, wie dies wohl selten jemandem passiert ist. Yves Klein vielleicht noch, mit seinen großflächigen, blauen Bildern. Maggie Nelson aber machte aus ihrer Obsession kein Bild, sondern ein Buch. Bluets heißt es, und darin klingen Blue und Blues genauso an wie Duett. Und das passt auch, denn in diesem Buch erforscht und beschreibt die 45-Jährige nicht nur die wichtigste Farbe in ihrem Leben, sondern sie erzählt auch von einer verlorenen Liebe, einem verlorenen Duett sozusagen. Claudia Kramacek stellt Bluets jetzt genauer vor.
Kann man sich in eine Farbe verlieben? Ja, wenn man Maggie Nelson heißt und wenn man, wie sie, eine Spezialistin ist in Sachen abgründiger Liebe. Von einer abgründigen Liebe handelt nämlich auch das vorliegende Bändchen mit dem rätselhaften Titel Bluets. Man hört Blues und Blau und ist damit sofort auf der richtigen Fährte. Denn Bluets handelt von Nelsons Liebe zur Farbe Blau und von einer Liebe, die den Blues hat, weil sie zu Ende gegangen ist. Bluets kommt deshalb quasi als Beichte daher, sprich, das Büchlein ist verfasst in 240 mal mehr, mal weniger kurzen Absätzen, allesamt durchnummeriert, allesamt von quasi aphoristischem Charakter. Seinen Ausgang nimmt das Büchlein bei der Farbe Blau.
Der Halbkreis des blendend türkisblauen Ozeans ist die Urszene dieser Liebe. Dass es dieses Blau gibt, macht mein Leben außergewöhnlich. Einfach nur, weil ich es gesehen habe. Solch schöne Dinge gesehen zu haben, sich in ihrer Mitte zu befinden, ohne jede Wahl.
Einmal etwa steht die Ich-Erzählerin, in der man mit Fug und Recht Maggie Nelson selbst sehen darf, in einem Museum vor einem kleinen Häufchen Farbpulver in Lapislazuli-Blau. Und sie spürt ein stechendes Verlangen. Stechend, weil es vergeblich ist, wie ihr Verlangen für den Mann, den sie liebt. Denn diese Liebe ist zwar leidenschaftlich, aber aussichtslos. Auch sie ist eine Liebe ohne Wahl.
Während eines der letzten Male, als du mich besuchen kamst, trugst du ein durchgeknöpftes, kurzärmeliges Hemd in hellblau. Hab ich für dich angezogen, sagtest du. Du warst auf der Durchreise zu einer Küstenstadt, einer Stadt von sehr viel Blau, wo du eine Woche mit der anderen Frau, in die du verliebt warst, verbringen würdest, der Frau, bei der du heute bist.
Aus Bluets spricht insofern der Schmerz einer Verlassenen. Doch Nelson wäre nicht Nelson, würde sie daraus nicht auf erstaunliche Weise poetisches Kapital schlagen. Statt nämlich einfach nur das Ende dieser Liebe zu beklagen, erkundet Nelson die Natur dieser Liebe über den Umweg der Farbe Blau.
Goethe beschreibt Blau als eine lebendige, aber freudlose Farbe. Sein Reiz belebt nicht sowohl, als dass er unruhig macht. Heißt, in eine Farbe verliebt zu sein, dann auch verliebt zu sein in Unruhe? Oder ist die Unruhe die Liebe selbst? Und welche Form von Wahnsinn ist das überhaupt, in eine Sache verliebt zu sein, die ihrem Wesen nach unfähig ist, deine Liebe zu erwidern?
Absatz für Absatz schraubt Nelson sich immer tiefer in das Wesen der Farbe Blau hinein, nimmt Anleihen bei der Neurologie und der Kunst, bei Van Gogh und bei Plato, einzig um den eigenen Liebeswahn zu erkunden. Ist das, was sie fühlte, am Ende nur eine Chimäre gewesen, eine Illusion wie das Sehen jeder Farbe selbst?
Ist dein blaues Sofa auch dann noch blau, wenn du dir mitten in der Nacht ein Glas Wasser holen willst und auf dem Weg zur Küche an ihm vorbeistolperst? Ist es auch dann noch blau, wenn du nicht aus dem Bett aufstehst und niemand das Zimmer betritt, um es zu betrachten? Man könnte sogar sagen, es sei die Aufgabe des Auges, aus dem, was im Wesentlichen nur ein Schimmern besitzt, Farbformen zu bilden. Vielleicht ist es auch die von Liebe.
Oftmals muss man sich die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Absätzen und all den unterschiedlichen thematischen Bezügen selbst zusammenreimen. Maggie Nelson macht es auch ihren Lesern nicht leicht. Und doch schält sich nach und nach ein weiteres wichtiges Motiv an die Oberfläche dieses Büchleins. Und das ist die Frage, in welcher Form und in welcher Entblößtheit man schreiben kann und soll vom Schmerz an sich. Und ist das Schreiben über den Schmerz Gift oder Heilung? Oder ist es gar ein Pharmakon, sprich beides zugleich?
Pharmakon bedeutet Droge. Doch Jacques Derrida und einige andere haben darauf hingewiesen, dass sich das Wort im Griechischen bekanntermaßen weigert, klarzustellen, ob es sich um ein Heilmittel oder um ein Gift handelt. Es trägt beides in sich.
Für Plato, so erfährt man aus Nelsons Destillaten, war auch Farbe ein Pharmakon und als solches ein genauso gefährliches Rauschmittel wie die Dichtung selbst.
Die Frage, die zwischen Sokrates und Phaidros zur Debatte steht, ist die, ob das geschriebene Wort die Erinnerung tötet oder unterstützt, ob es die Kraft des Verstandes lähmt oder ob es seine Vergesslichkeit heilt.
Bluets lebt von diesen gedanklichen Pendelbewegungen, die nur scheinbar vom Thema wegführen. Vielmehr verleihen sie dem Band, der angesichts seines Gegenstands von Schwere gekennzeichnet sein könnte, eine tänzerische Leichtigkeit. Nicht zuletzt, weil man Nelson quasi zuschauen kann. Beim Verfertigen ihrer Gedanken und bei dem emotionalen Krebsgang, den sie auf der Suche nach einem Ausweg aus dem emotionalen Dilemma absolviert. Denn am Ende hilft alles nichts. Der Mann ist weg, aber der Liebesschmerz, so muss Maggie Nelson sich eingestehen, bleibt.
Ich will, dass du weißt, falls du dies jemals liest, dass es einmal eine Zeit gab, zu der ich lieber dich an meiner Seite gehabt hätte, als nur ein einziges dieser Worte. Zu der ich dich lieber an meiner Seite gehabt hätte, als alles blau auf dieser Welt.
Bluets entpuppt sich insofern als nachgereichter Liebesbrief. Maggie Nelson verschweigt, ob er je seinen Adressaten erreicht hat. Die Leser aber trifft Bluets, von Jan Wilmen ein flirrendes Deutsch übertragen, mitten ins Herz.
Claudia Kramacek besprach Bluets von Maggie Nelson, aus dem Englischen von Jan Wilm, erschienen im Verlag Hansa Berlin. Nach einer Meditation über die Farbe Blau fächern wir das Farbspektrum jetzt einmal ganz weit auf. Die neue Ausgabe der Literaturzeitschrift Akzente widmet sich ganz dem Thema Farben. Von außen ein Cover voller konfettibunter Punkte, von innen Texte über die, Zitat, Schichtungen des Regenbogens. Das schreibt der Herausgeber und Verleger des Hansa Verlags, Jo Ländle, in seinem Vorwort. Und er ist nun aus München zugeschaltet. Guten Tag, Herr Ländle.
Guten Tag.
Ja, Ihre Zeitschrift setzt zum Jahresende Farbakzente, um es mal so zu sagen. Darin enthalten sind Texte von 17 Autorinnen und Autoren und alle befassen sich mit Farben. Den Anfang macht das tiefe Blau von Maggie Nelson. Von ihrem Band Bluets hat die Rezensentin Claudia Kramacek hier ja gerade schon begeistert Auskunft gegeben. Herr Ländle, warum haben Sie einen Auszug aus Bluets an den Anfang Ihrer Auswahl gestellt?
Weil Maggie Nelson auch so besonders gelungene und eigentlich auch beispielhafte und mir auch für dieses Heft beispielhafte Weise umgegangen ist mit literarischer Beschäftigung mit dem Thema Farben. Die Farben sind ja nun etwas, was uns einerseits allen völlig selbstverständlich ist. Wir sagen grün und gehen davon aus, dass unser Gegenüber versteht, was wir meinen. Aber das ist ja nun genau ein Beispiel von Subjektivität, von subjektiver Wahrnehmung. Ein Grün kann ganz anders gestimmt sein, beim anderen anders assoziiert, unterlegt. Und das ist der Moment, wo die Literatur ins Spiel kommt, wo sie eben genau sagen kann, was macht eigentlich, wie bei Maggie Nelson, das Blau mit mir? Was hängt da alles dran an Erinnerungen, an Gedanken, an Bildern? Und so wird das hier eben einmal durch den Farbkreis verfolgt.
Haben Sie die Texte alle allein gesammelt oder hatten Sie Helfer im Verlag? Ist das dann ein Team, das da zusammenarbeitet?
Das ist eine Redakteurin noch, Agnes Brunner in diesem Fall. Und wir haben zusammen überlegt, also ein paar Sachen haben wir aus Büchern, aber das allermeiste, da haben wir einfach Autoren, Lyrikerinnen und so weiter angefragt, ob sie uns nicht was schreiben. Mir ging es eigentlich gar nicht darum, dass die Leute sozusagen ganz konkret eine Farbe beschreiben. Dann wird das vielleicht so ein bisschen wie so ein Farblernbuch im Kindergarten, sondern eher darum herumschreiben, was machen Farben, wo ist meine Farbe besonders prägnant aufgetaucht. Also es sind teilweise Texte, in denen die Farben eher am Rande erscheinen, aber deshalb nicht minder leuchtend.
Das heißt, Sie haben Autoren direkt angefragt, etwas zu schicken und haben es nicht nur, wie jetzt zum Beispiel bei Maggie Nelson, aus einem anderen Band entnommen.
Ja, genau. Das meiste ist für das Heft speziell geschrieben.
Sammeln Sie denn jetzt schon Texte für die Ausgaben 2019? Stehen da die Themen schon fest?
Ja, 2019 machen wir was Neues. Wir haben jetzt 4 Jahre lang die Akzente als Themenhefte gemacht, jeweils mit einem Gastherausgeber. Und mit Anfang des neuen Jahres haben wir uns was Neues einfallen lassen und wollen die Akzente eigentlich zu einer Art Wunderraum machen, wo wir jeweils einen Autor, eine Autorin einladen, zu sagen, als würde man einem Kurator einen Raum in einem Museum überlassen und sagen, mach mal das, was du machen willst, eigentlich ohne ökonomischen Druck. Bespiel mal ein Heft. Das können sozusagen theoretisch auch einfach Freiraum für Notizen sein oder es können Bilder sein oder eben Texte, eigene oder Fremdeingeladene. Und da machen den Anfang im März Hans-Magnus Enzensberger und Theresia Enzensberger, also ein Vater-Tochter-Paar. Später im Jahr kommt dann Karin Köhler dazu und so weiter.
Jetzt nochmal zurück zu dem aktuellen Heft über die Farben. Das haben Sie ja herausgegeben.
Ja.
Und wie haben Sie die Texte dann angeordnet, nachdem Sie schon eine große Sammlung zusammengestellt hatten? Also ich gebe einfach einen ganz kurzen Ausblick. Nach den Texten Blurz, über die wir gerade schon gesprochen haben, folgen erstmal einige Naturgedichte von dem amerikanischen Lyriker Robert Hess. Dann kommt ein Sachtext von Josef Reichholf. Und dann kommen Textsplitter von Clemens Setz, in denen nach einer Stichwortsuche immer das Wort Schlüssel blau unterlegt wird im Text. Das ist also eine Art Spiel mit einer Farbe in der Textverarbeitung. Das ist so der Anfang der Anthologie und so geht es noch lange weiter. Deswegen nochmal die Frage, also nach welchem Prinzip haben Sie die Texte angeordnet?
Ursprünglich hatte ich auch mal überlegt, ob wir tatsächlich einen Regenbogen nachzeichnen, aber nun war es so, dass die Texte teilweise auch mehrere Farben in den Blick nahmen, sodass es gar nicht so trennscharf nach Farbverläufen anordnbar war. Und deswegen war dann zum Beispiel, also mit Maggie Nelson war wirklich sozusagen einfach ein beispielhafter Umgang mit dem Thema. Dann der Josef Reichholf, der eben als Biologe eigentlich zum Beispiel sich anschaut, wie sehen eigentlich Wale, also eher die biologischen Hintergründe des Farbensehens, wie eine Öffnung und Einführung. Und dann versucht man das so ein bisschen so einander umspielen zu lassen, wie man es selber sich gerne vorlesen lassen würde, sodass ausreichend neu etwas Überraschendes, ein überraschender Hingang oder Ansatz dazu kommt. Es sind viele Gedichte in dem Heft, das fand ich bei den Farben besonders schön und wir haben es hin und her geschoben auf dem Fußboden und fanden diese Ordnung dann anregend.
Also der Text von Josef Reichholf, der hat mir ja persönlich extrem gut gefallen und ich fand es super, dass Sie auch einen Sachtext mit in den Band aufgenommen haben. So diese Szene über das Wahlschauen sozusagen, die Sie gerade auch schon angedeutet haben, das ist eine Szene, die Josef Reichholf selbst erlebt hat. Er schipperte eines Abends in einem Boot in der Baja California vor der mexikanischen Westküste herum und dann erlebte er einen tiefroten Sonnenuntergang und auf einmal tauchten viele Grauwale auf und drückten sich mit den Schwanzflossen nach oben, sodass der Kopf rausschaute und sie den Sonnenuntergang sehen konnten. Eine unglaubliche Szene, finde ich. Und Reichhold fragt sich dann, warum machen die Wale das? Und wie haben sie diesen Sonnenuntergang eigentlich wahrgenommen? Denn Wale sehen anders als wir. Und das wirft ja eben auch nochmal die Frage auf, ja, ist Farbwahrnehmung nicht eigentlich eben sehr relativ und vielleicht ganz und gar subjektiv?
Absolut. Und ich fragte mich beim Lesen dieses Textes, naja, und ganz ehrlich, warum schaut eigentlich der Wal in mir so gerne Sonnenuntergänge an? Also plötzlich nimmt man sich selbst eben auch nochmal wieder als Walverwandten wahr und fragt sich, ich stehe ja genauso irgendwo am Meer und schaue und bin ergriffen und sehe diese Orange-Gelb-Rottöne und bin hingerissen. Und was passiert da eigentlich? Und wieder auch die Frage, geht es meinen Mitschauern genauso oder was sehen die eigentlich? Und nur in der Tatsache, dass wir da stehen und staunen, ahnen wir, dass die anderen Ähnliches sehen, empfinden und vielleicht drüber reden.
Ja, wir sind versessen auf Sinneswahrnehmungen, ne? Ja. Denn Farben sind ja, ja, Wellen oder elektromagnetische Strahlungen. Sie sind eigentlich nicht eine Eigenschaft des Dinges, sondern eine Sinneswahrnehmung in mir.
Mhm. Ja, und darin kommt man wieder zurück zu diesem, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Also es gibt nicht die Objektive, natürlich gibt es die physikalische Farbe, aber das, was uns interessiert an der Farbe, ist etwas, was nur in uns passiert, beziehungsweise im Wal oder worin auch immer, aber nicht, es ist keine eigene Eigenschaft des Dinges, sondern das Empfinden des Gelb ist etwas, was wir selbst leisten.
Ja, das ist wahr. Und die Umgebung kann die Farbwahrnehmung auch noch verändern. Das ist auch etwas, was Reichhold sehr schön analysiert, biologisch sozusagen, aber was auch in den lyrischen Texten eine Rolle spielt. Ja, also Reichhold schreibt, unter Wasser zum Beispiel wirken Farben ganz anders als an Land. Also zum Beispiel die Farbe Rot verschwindet im tieferen Gewässer, ist da plötzlich eine Tarnfarbe, ganz anders als an Land. Warum war es Ihnen wichtig, diesen vielen, ja, poetischen Farbtexten auch so eine handfeste naturwissenschaftliche Betrachtung an die Seite zu stellen?
Ich bin immer ein Befürworter der Kombination von literarischen Seiten und Welten und Betrachtungsweisen, die ja manchmal die Gefahr haben, sich ein bisschen ihre eigenen Gesetze zu schreiben, und ja, die Kombination mit wissenschaftlichen Grundlagen, und dann reagiert beides aufeinander. Plötzlich liest man den Text des Biologen in so einem Konzert von Gedichten anders und schaut sich dann möglicherweise die Gedichte auch wieder anders an mit dem Wissen. Es gibt ein korrespondierendes Gedicht von Marcel Bayer, Modell heißt es, mit den Anfangsversen: Ich habe viel für Damien Hirst gesessen, ich war ein Hai, lange bevor es Knochenfische gab, ein ganz gewöhnlicher, und so weiter. Also plötzlich hat man die Perspektive eines Haifisches, der da in seinem Becken ist, Lösungsmittel fließt in meinen Adern. Also man hat plötzlich diese, auch eine angeordnete, fast wissenschaftliche Sichtweise auf so eine Konstruktion, und man hat da dann eben auch Farbverläufe. Man hat ihn in seiner bleichen Lösung, in der er schwimmt, also auch eine verzerrte eigene Wahrnehmung von Außenwelt.
Ja, das ist ein Gedicht, das von den Kunstwerken von Damien Hirst erzählt. Also ja, von diesem großen Hai, der in diesem Glaskasten eingelegt ist im Grunde. Oder auch von dem Schaf, das in der Mitte aufgetrennt ist, oder von dem Rinderkopf. Warum hat dieses Gedicht Sie so besonders getroffen, dass es in diese Auswahl hinein musste?
Das ist jetzt zum Beispiel eines der Gedichte, das gar nicht konkret sagt, hallo, ich bin die Farbe Rot und mir geht's heute so und so. Was gar nicht so unmittelbar die Farbansprache macht. Und trotzdem ist plötzlich durch diesen Perspektivwechsel sozusagen die Sicht eines Haies, der da wie ein Aktmodell eben Modell steht für den Künstler, fand ich die Verwandtschaft zu der Frage der Wale von Reichhold ungeheuer anregend, weil man hier so die Imagination hat, während man bei Reichhold eben versuchte, wirklich herauszufinden, mit wie vielen Nanometern Wellenlängen nehmen die denn jetzt nun ihre Außenwelt wahr.
Ja. Dieses Gedicht ist eigentlich farblich gesehen ziemlich fahl, ne? Also eher so gräulich fahl. Genau. Es gibt ein anderes Gedicht von Mirko Bonet, das heißt Weinberg. Ich weiß, dass es Ihnen auch sehr gut gefällt. Da geht es darum, dass ein Wir unter einem Blauglockenbaum an der Mauer sitzt. Die Situation ist da eher so bläulich, auch so ein bisschen abgedämpft. Aber dann kommt der Ruf, Frau Feuer, kommt zu uns. Was für eine Geschichte erzählt uns dieser Text denn?
Das ist eine ganz eigentümliche Situation, weil diese Anrufung des Feuers personalisiert in einer Frau Feuer, also wie eine Grimmsche Märchenfigur. Frau Feuer kommt zu uns, verbrennen, verbrennen, Dunst den grauen Tag. Also eine ganz eigene, seltsame Realität, die da aus einer anfänglich ganz einfachen und sehr anschaulichen, konkreten, eben auch so in diesem blau-weißen Farbbereich angesiedelten Situation spielt. Und dann geht es sozusagen auch darum, wie verhält sich das Rot des Feuers zu dieser, und das ja auch sehr energiereiche, bedrohliche, verbrennende des Feuers zu diesem eigentlich ganz ruhigen Moment da an der Mauer.
Ist auch ein Wunsch nach Heftigkeit oder nach Ausbruch von Heftigkeit, oder?
Absolut. Und da die zwei Fackeln, so lachen Füchse aus der Nacht, sind die
am
letzten
Ende.
Verse.
Mhm. Ja, ja, ja. Sie haben diese Ausgabe der Zeitschrift Akzente auch auf farbige Weise gestalten lassen. Ist ja nicht nur ein Büchlein mit Texten, sondern es sind auch Illustrationen drin. Auf zweierlei Weise eigentlich. Zuerst einmal findet man unter jedem Autorennamen zu seinen Texten immer drei passende farbige Kreise. Die sind ungefähr so groß wie ein Hemdknopf. Und das ist ein sehr hübsches Element, finde ich. Es kehrt auch wieder durchs ganze Heft hindurch.
Ja, das war eine Idee, die uns ganz am Ende kam, dass wir plötzlich dachten, wie kann man ordnen so ein Farbheft? Und da dachten wir, Mensch, wir geben mal wie so Orientierungsmarker die Farben der jeweiligen Texte vorne mit an. Und so bekommt man auf den ersten Blick schon eine kleine Anordnung und stellt plötzlich fest, es gibt zum Beispiel auch Texte, die einfach nur schwarz und grau und weiß haben oder einen Text, der nur einen schwarzen Punkt hat. Also die Farbbandbreiten sind auch ganz unterschiedlich.
Dann gibt es noch ganzseitige Bilder, die auch sehr schön farbig sind und sehr schön flächig. Die sind aus dem Band aus den Erinnerungen von Adam und Eva entnommen. Und genau das zeigen die Bilder auch. Adam und Eva mit ihren ja ziemlich rosafarbenen Körpern in verschiedenen Situationen, also im Wasser oder auf dem Baum oder sowas. Ich finde, ja, das ist schön bunt. Aber Adam und Eva als Motiv, das passt eigentlich nicht so gut zu diesem Farbenband. Fast ein bisschen wie eine Notlösung. Hätte man da nicht besser einen eigenen Designer gefragt, der ein ja auch schön buntes, aber vielleicht sogar abstraktes Farblayout-Konzept entwirft?
Das wäre sicherlich möglich gewesen, da mit der Farbe ganz allgemein zu spielen. Ich mochte diese Bilder ungeheuer gerne. Das ist ein italienischer Künstler, Francesco Ciccolella. Der hat in letzter Zeit manchmal die Spiegel Titel, die Titel des Zeitschrift Spiegel illustriert, wenn es um Donald Trump ging. Also diese großen, stark leuchtenden Orangeflächen seines Haars, das kennt man vielleicht, das ist er. Und mit dieser gleichen Farbflächenintensität hat er hier die Bilder von Adam und Eva gezeichnet. Und ich mag eben so gerne, bei Adam geht es immer auch darum, ich benenne mir die Welt. Also er ist einer der ersten großen Dichter. Er kam in eine Situation, wo es keine Namen gab für die Dinge. Und er war jetzt eingeladen zu sagen, das ist violett. Und diesen adamitischen Ansatz sehe ich in den Bildern auch noch. Also ein staunender Adam vor einem riesigen Wasserfall, in dem die Gischt unten spritzt. Und man stellt sich vor, wie er anfängt zu sagen, okay, das ist dunkelblau und das ist weiß.
Den Abschluss des Heftes macht ein kleiner Text von Karen Köhler über die Farbe Schwarz. Wobei man sich fragen kann, ist das eigentlich wirklich eine Farbe? Sie schreibt, in der Farbe Schwarz sind alle Farben enthalten. Warum dieser Text am Ende?
Das ist ein kleiner Gruß und ein kleiner Ausblick. Karin Köhler, die bisher einen Erzählband vorgelegt hatte, wird im nächsten Jahr einen ganz tollen, sehr, sehr eigenen, eine ganz eigene Welt aufmachenden Roman Miroloy veröffentlichen. Und da gibt es diese kleine Miniatur über die Farbe Schwarz. Schwarz ist die heiligste Farbe, sagt sie da. Und das ist sozusagen eine Welt mit vollkommen eigenen Gesetzen. Wir haben immer gelernt, dass Weiß die Addition aller Farben ist. Physikalisch ist es natürlich auch so. Hier ist es genau auf den Kopf gestellt. Also eine Welt mit eigenen Regeln und Systemen. Ich erinnere mich, wie wir früher in der Schule immer darüber stritten, ist Schwarz jetzt eine Farbe und so weiter. Aber ich bin mehr und mehr zur Überzeugung gekommen, Schwarz gehört natürlich auch zu den Farben.
Ländle, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Wir sprachen über die neue Ausgabe der Literaturzeitschrift Akzente, die Sie herausgegeben haben. Diese Zeitschrift erscheint viermal jährlich im Hansa Verlag und widmete sich bislang immer einem anderen Thema. Im nächsten Jahr wird das etwas anders, wie Sie erklärt haben. Im aktuellen Heft aber geht es erstmal noch um das Thema Farben. Madwoman in the Attic. So heißt ein literaturwissenschaftliches Werk, das 1979 erschien, vor fast 40 Jahren und das heute als Klassiker der feministischen Literaturwissenschaft gilt. Es untersucht eine Figur, die in der angelsächsischen Literatur des 19. Jahrhunderts gehäuft auftrat, die verrückte Frau in der Dachkammer. Man fand sie in Variationen bei Jane Austen und bei Mary Shelley, bei den Brontes und bei Emily Dickinson. Die Dachkammerfrau war eine weggesperrte Frau, die weggesperrte Frau der viktorianischen Zeit. Eine solche Frau gibt es auch in der Geschichte, mit der Charlotte Perkins Gilman 1892 bekannt wurde. Ihre Erzählerin ist depressiv und soll auf Wunsch ihres Mannes im Dachzimmer bleiben und sich dort ausruhen. Es ist ein Zimmer mit Gittern vom Fenster und mit einer gelben Tapete, die ein Eigenleben zu entwickeln scheint. Martin Jimek hat die Erzählung gelesen, die zuerst in einer Zeitschrift erschien.
Die reich illustrierte Bostoner Monatszeitschrift New England Magazine veröffentlichte hauptsächlich kulturbeflissene Aufsätze und brave Reimgedichte. In der Januarausgabe von 1892 fand sich allerdings eine nur 10 Seiten lange, höchst eigenwillige Erzählung. Unter dem Titel »The Yellow Wallpaper«, also die gelbe Tapete, schildert eine junge Frau in fast naivem Tagebuchstil ihren psychischen Zusammenbruch. In einem abgelegenen Ferienhaus steigern sich ihre depressiven Zustände, bis sie schließlich in den Wahnsinn verfällt. Das alles geschieht, obwohl oder vielleicht gerade deswegen, weil ihr Mann, ein hochangesehener Arzt, fürsorglich und zugleich restriktiv alles von seiner Frau fernhalten will, was, wie er meint, ihrer labilen Psyche schaden könnte. Die schonungslos dargestellte innere Zerrissenheit einer Frau aus gutem Hause muss also so skandalös empfunden worden sein, dass die einzige Rezension aus jener Zeit die Frage aufwirft, ob man derartiges ohne vorherige Zensur überhaupt drucken dürfe. Bis der außerordentliche künstlerische Wert der Kurzgeschichte der damals 32-jährigen Charlotte Perkins Gilman erkannt wurde, hat es Jahrzehnte gedauert. Auch wenn man den Text in der Tradition von Schauergeschichten wie denen von Edgar Allan Poe lesen mag, geht die erzählerische und kompositorische Intensität dieses Schlüsseltexts der modernen amerikanischen Literatur weit über jeden bloßen Gruseleffekt hinaus. Allerdings weist die Erzählerin schon zu Beginn ihrer Aufzeichnungen in lapidarem Plauderton auf die gespenstisch anmutende Umgebung hin, in der sie und ihr Mann die Ferien verbringen wollen.
Es geschieht selten, dass gewöhnliche Leute wie John und ich im Sommer ein historisches Anwesen mieten können. Ein Herrenhaus aus der Kolonialzeit, ein Erbsitz, ein Geisterhaus, würde ich sagen, der Inbegriff romantischen Glücks. Doch das hieße das Schicksal herausfordern. Und doch behaupte ich steif und fest, dass es ein wenig unheimlich ist. John macht sich natürlich lustig über mich, doch so ist das eben in der Ehe.
John hat das in Stadtnähe idyllisch an einem See gelegene, etwas heruntergekommene Haus für 3 Monate gemietet. In Begleitung eines Dienstmädchens und von Johns praktisch veranlagter Schwester soll seine Frau Ruhe und Genesung finden. Sie hat zuvor ein Kind zur Welt gebracht und leidet seitdem an einer vorübergehenden, nervösen Depression. Deshalb verschreibt ihr John eine zu jener Zeit übliche Ruhekur. Eine ausgewogene Ernährung und vor allem die Vermeidung intellektueller oder körperlicher Anstrengungen sollen sie wieder zu einer ausgeglichenen Ehefrau machen. Heimlich führt sie Tagebuch, und so erfahren wir, wie sie von Woche zu Woche unruhiger wird und sich allmählich in hysterische Zustände hineinsteigert. Als Projektionsfläche ihrer Ängste dient ihr die gelbe, teils verblichene, teils ramponierte Tapete in ihrem Schlafzimmer. Immer öfter erkennt sie in dem Muster unheimliche Wesen und Gestalten.
Eine wiederkehrende Stelle im Muster sieht aus wie ein gebrochener Hals, und zwei Glubschaugen glotzen einen kopfüber an. Ihre Unverschämtheit und Endlosigkeit macht mich rasend. Sie kriechen hoch und runter und zur Seite und über all diese stierenden Augen.
Was anfangs einem Gesichtersehen ähnelt, verdichtet sich immer mehr zu einer Paranoia. Die Tapetenmuster werden zum Gestänge eines Käfigs. Dahinter scheint sich eine weibliche Person zu befinden, die auszubrechen versucht. Am schlimmsten sei es beim Mondlicht, notiert die junge Frau. Dann erkennt sie, dass die Gefangene nicht irgendeine Fremde ist, sondern niemand anderes als sie selbst. Ihr Erschrecken und Entsetzen identifiziert sie dabei insbesondere mit der Farbe Gelb.
Was für ein komisches Gelb, diese Tapete. Ich muss an alles Gelbe denken, das ich je gesehen habe. Nichts Schönes wie Butterblumen, sondern alte, faulige, eklige gelbe Dinge. Und da ist noch etwas mit der Tapete. Ihr Geruch. Er schleicht durch das ganze Haus. Er schwebt im Esszimmer, lauert im Salon, versteckt sich im Flur und passt mich auf der Treppe ab. Er klebt in meinen Haaren. Ich dachte ernsthaft daran, das Haus niederzubrennen, um dem Geruch beizukommen. Der einzige Vergleich, der mir einfällt, ist, dass er wie die Farbe der Tapete ist. Ein gelber Geruch.
Der Verfolgungswahn, unter dem die junge Frau leidet, ohne sich dessen bewusst zu sein, nimmt destruktive Formen an. Sie beginnt systematisch, die Tapete von der Wand zu reißen, um ihrem Gefängnis zu entkommen. »Ich habe so viel Tapete wie möglich heruntergerissen«, sagt sie zum Schluss zu ihrem Mann, »damit du mich nicht wieder einsperrst.« Längst geht es in dieser kleinen Geschichte nicht mehr um Grusel oder Gespenster. Das Unheimliche, dem die junge Frau begegnet, liegt in ihr selbst und in der Struktur einer Männergesellschaft, die Selbstbewusstwerdung von Frauen durch eine mentale und physische Stilllegung kleinhalten will. Charlotte Perkins Gilman hatte selbst unter Depressionen gelitten, die ihr in ihrer ersten Ehe durch die Festlegung ihrer Rolle als brave Hausfrau entstanden waren. Im Zuge der Frauenbewegung, für die sie sich in ganz Amerika zeitlebens mit aufklärerischen Büchern und einer Unzahl von Vorträgen bis zu ihrem Tod 1935 engagierte, nahm die frühe Erzählung eine programmatische Stellung ein. Literarisch ist die Autorin später nur noch selten hervorgetreten. Auch in dieser Hinsicht bleibt ihre Geschichte von der gelben Tapete ein einzigartiges Kunstwerk, das nicht nur thematisch, sondern auch durch seine erzählerische Überzeugungskraft weit über seine zeitgeschichtliche Einbettung hinausweist. Dem wird die neue, stilsichere Übersetzung von Christian de Thou aufs Höchste gerecht. Im Dörlemann Verlag erscheint die gelbe Tapete darüber hinaus in einer zweisprachigen, schön gebundenen Ausgabe und vermehrt so das Gefühl, ein literarisches Kleinod in den Händen zu halten.
Die gelbe Tapete heißt diese Erzählung von Charlotte Perkins Gilman, die jetzt in einer schönen zweisprachigen Ausgabe Englisch-Deutsch im Dörlemann Verlag vorliegt. Christian de Thou hat sie übersetzt. Sie hörten eine Rezension von Martin Cimek hier auf SWR 2. Thank you.
Ist Weiß eine Farbe? Eigentlich ist Weiß alle Farben zugleich, denn wir sehen Weiß, wenn alle Rezeptoren auf unserer Netzhaut gereizt werden. Das sind die Rezeptoren für Rot, Blau und Grün. Weiß ist also umfassend. Dieser Eindruck entsteht auch, wenn man The White Book von Han Kang liest. Viele kennen die Koreanerin durch ihren Roman Die Vegetarierin, für den sie vor 2 Jahren auch den Man Booker Prize bekam. The White Book, das weiße Buch, wurde noch nicht ins Deutsche übersetzt, aber man kann es schon auf Englisch lesen. Es beginnt mit einer Liste weißer Dinge. Windeln und Strampelanzüge listet Han Kang da auf. Salz, Schnee, Eis, Mond, Reis, Wellen, Magnolien, weißer Vogel, weißlich Lachen, blankes Papier, weißer Hund, weißes Haar, Totenhemd. Damit ist der Bogen eines Lebens beschrieben und auch das Thema des White Book fast schon hingetupft. Denn dieses Buch ist kein heftiger Roman wie der über eine Vegetarierin, die zum Fleischessen gezwungen wird. Sondern es sind kleine, weiße Alltagsszenen, poetische Minigeschichten, die sich um einen Erzählkern winden, um den Tod einer kleinen Schwester. Mir wurde gesagt, schreibt Han Kang über das Mädchen, dass ihr Gesicht so weiß war wie ein Halbmond-Reiskuchen. Das Baby kam 2 Monate zu früh. The White Book besteht aus kurzen Texten, oft nur 1 bis 2 Seiten lang, die zu einem kunstvollen Ganzen verbunden sind. Ein Buch, das einen in Zwischenwelten zieht, zwischen bewusst und unbewusst, hell und dunkel, Traum und Wirklichkeit. Ein Buch, das sicherlich auch noch auf Deutsch erscheint, denn der Aufbau Verlag bringt aktuell jedes Jahr einen Roman der viel zu spät entdeckten Han Kang heraus. Bis dahin aber kann man es auf Englisch lesen. The White Book, übersetzt von Deborah Levy, erschienen bei Granta Books. Eine Familiensaga um ein goldenes Ei. Mit dabei wilde Männer, nackte Zwerge und ein Dänenkönig mit einem Talisman voller Runen. Klingt nach Seemannsgarn? Das könnte daran liegen, dass der Autor Morten Ramsland in Aarhus lebt, in Dänemark, am Meer. Oder daran, dass er in dem Städtchen Odense geboren wurde, aus dem auch der Märchenerzähler Hans Christian Andersen stammt. Die Legende vom goldenen Ei heißt Morten Ramslands neuer Roman. Clemens Hoffmann stellt ihn vor und hat den Autor mitsamt seinem Übersetzer Ulrich Sonnenberg auch zum Gespräch getroffen.
Es geht rau und direkt zur Sache. Am Rande eines Moors im Norden Dänemarks verprügeln ein paar Nachbarskinder einen Jungen. Der bricht sich dabei ein Bein und erleidet einen epileptischen Anfall. Bewusstlos sinkt er in den Schlamm und landet in einer längst vergangenen Welt.
Ich glitt ohne größere Anstrengungen in einen kleinen dunklen Raum unter dem Moor. Hier stand ein mit einer Kutte bekleideter Mann, der eine primitive Maulwurfsfalle in der Hand hielt, und neben ihm ein etwa 1 Meter großer Zwerg. Der Zwerg war nackt. Zunächst hielt ich ihn für einen Stein, an den ich mich aus dem Garten meines Großvaters erinnerte. Beide sahen mich bekümmert an, als wäre ich ein fieberkrankes Kind, das nicht zu retten ist. Der Zwerg lächelte. »Wir müssen uns nicht immer so treffen.« »Es gibt andere Möglichkeiten«, sagte der Mann mit der Falle. »Keine Panik, okay?«
Das merkwürdige Treffen im Moor endet so jäh, wie es begonnen hat. Der Junge kommt wieder zu sich, das Bein wird gegipst, der Kuttenträger und der Zwerg aber erscheinen ihm in nächtlichen Träumen weiter. Die Eltern ahnen, wer dem Kleinen die Flöhe vom Maulwurfsfänger Thord und seinem Sohn Steen ins Ohr gesetzt hat. Der Großvater. Ein Kauz, der am liebsten Bierchen nuckelnd und fabulierend in seinem Gewächshaus hockt. Für diesen schrägen Opa gibt es eine reale Vorlage, verrät Morten Ramsland, Autor des Romans »Die Legende vom goldenen Ei« und hier gedolmetscht von seinem Übersetzer Ulrich Sonnenberg.
Nein, da hat es uns nicht wäre. Ja, wie Sie, ja, Herr und Vater.
Es gab also bei mir tatsächlich einen Großvater, den Vater meiner Mutter, der der große Erzähler in der Familie gewesen ist. Und dieses Treibhaus, was in der Rahmenhandlung auftaucht und der Garten, der gleicht sehr dem Haus meines Großvaters mütterlicherseits. Aber natürlich gibt es keinen bei uns in der Familie, der Geschichten erzählt hat, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Das ist schlichtweg Fantasie.
Dreimal besucht der Junge im Roman seinen Großvater. Diese Besuche bilden die schmale Rahmenhandlung, denn aus der dänischen Gegenwart entführt der Großvater seinen Enkel schnurstracks in eine mittelalterliche Welt voller Mythen und Sagen, die er mehr oder weniger stringent mit der eigenen Familiengeschichte verbindet. Es wäre jedenfalls völlig unmöglich, einen lückenlosen Stammbaum zu zeichnen. Und darauf kommt es auch gar nicht an. In den Mittelpunkt seines Märchens für Erwachsene legt Morten Ramsland nämlich ein goldenes Ei. Es gehörte einst dem Dänenkönig Erik. Der hat es als Talisman gekauft, weil seine Gemahlin Freya keine Kinder gebären konnte.
Das Ei war ursprünglich als Geschenk an die Königin gedacht. Die Händler aus Lübeck hatten eine schwindelerregende Summe dafür verlangt. Der Bischof hatte es dreimal gesegnet. Es war in die Sankt-Anna-Quelle getaucht worden und hinterher, nur hatte der Bischof das natürlich nie erfahren, waren Runen eingeritzt worden. Ich beschwöre dich, Freya, durch sie will ich mich vermehren.
Doch der König verliert den kostbaren Fruchtbarkeitsbringer. Durch einen grotesken Zufall landet das Ei ausgerechnet bei Tord und Sten, den Urahnen des Jungen mit dem Gipsbein. Der hört nun von seinem Opa, wie das Ei von Generation zu Generation weitergereicht wird. Als es wieder einmal verloren scheint, macht sich Stens Tochter, auch eine Freya, auf die Suche danach. Um sie herum wütet die Pest. Ein weißer Stier, eine Ziege, ein Hahn schließen sich der jungen Frau an.
Sie verspeiste den stummen Hahn, sie drehte einer Hausente nach der anderen den Hals um, aber je mehr Tiere sie aß, desto mehr wurden es. Ihr Gefolge schien konstant zu wachsen. Woher die Tiere kamen, wusste sie nicht. Sie waren am Morgen da, als hätten sie sich vor dem Morgengrauen aus dem Tau materialisiert. Ein Pferd, mehrere Hühner, ein Widder mit einem abgebrochenen Horn, zwei zerzauste Kaninchen, ein großes Tier mit einem langen Hals, das sie noch nie gesehen hatte und bei dessen Anblick sie glaubte, dass sie noch immer träumen würde, als sie die Augen aufschlug.
So märchenhaft die Geschichten klingen, so realistisch schmückt der Autor sie aus. Ramsland, das wissen Leser seiner früheren Romane Hundsköpfe und Sumo-Brüder, liebt drastische Details. Auch in der Legende vom goldenen Ei wimmelt es von abgeschnittenen Schweine- oder Menschenköpfen, Siechtum und Missbildungen malt er in schillernden Farben. Und trotzdem ist es kein düsteres Buch. Das liegt auch an Ramslands Hang zum deftig Derben. So beschreibt er ungeniert, wie die gealterte Freya einen lebenden Karpfen zur Befriedigung ihrer fleischlichen Gelüste benutzt, bevor sie ihn brät und einem Priester serviert, dem sie den Haushalt führt. Günter Grass Blechtrommel lässt schön grüßen. Morten Ramsland tobt sich erzählerisch aus und hat jede Menge Spaß dabei.
Ich versuche, diese frühe Zeit, diese Vorzeit zum Leben zu erwecken, indem ich sie fülle mit Texturen, mit Geschmack, mit Gerüchen und mit Geschlechtlichem und Körperlichem. Und das ist natürlich der große Vorteil von Belletristik, dass man dort die Möglichkeit hat, genau das zu tun, also eine Vorstellung davon zu geben, wie es vielleicht einmal ausgesehen haben könnte.
Der 47-jährige Autor schreibt wunderbar bildhaft, lebendig, dicht und variantenreich. Ein Lesevergnügen, aber eine Herausforderung für Ulrich Sonnenberg, der schon mehrere Bücher von Morten Ramsland aus dem Dänischen übersetzt hat.
Begriffe, Worte, wo man furchtbar nachschlagen muss, um was halbwegs Adäquates zu finden. Alleine das Panorama von Waldgeistern und von Märchen- und Sagenfiguren ist enorm. Dieses Spektrum haben wir im Deutschen gar nicht.
Und das goldene Ei? Es glänzt und schimmert und ist dabei mehr als ein literarischer Kniff, um die losen Enden der Story zu verknüpfen. Im Laufe des Romans wird es immer mehr zu einer Art erzählendem Ei.
Diejenigen in der Familie, die sich mit dem Geschichtenerzählen befassen wollen, die suchen das Ei. Und diejenigen, die mit den Familiengeschichten nichts zu tun haben wollen, die lehnen das Ei auch innerhalb des Buches ab.
Diese Erfahrung macht auch der Ich-Erzähler. Als Erwachsener kehrt er noch einmal in Opas Garten zurück. Großvater ist längst gestorben, aber unter dem Walnussbaum findet er noch den Granitstein, der für ihn einst zum Zwerg Sten wurde. Als er seinen eigenen Kindern den Anfang der Legende erzählen will, ziehen die gelangweilt ihre Handys aus den Taschen. Morten Ramsland findet diese jugendliche Ignoranz nicht dramatisch. Er ist überzeugt, gute Erzählungen überleben immer. Irgendwann kommt der Moment, da brauchen wir sie, und dann sind sie für alle da, die sie hören wollen oder lesen.
Clemens Hoffmann besprach Die Legende vom goldenen Ei von Morten Ramsland. Ulrich Sonnenberg hat den Roman aus dem Dänischen übersetzt. Erschienen ist er im Schöffling Verlag. Ein alleinstehender Mann reist nach Bangkok. Da kann er doch wohl nur eines wollen. Und tatsächlich, er geht in die Bars an der berüchtigten Nana Plaza und lernt dort Prostituierte kennen. Dann aber verliebt er sich. Der Mann heißt Leo und ist ein Koreaner. Reicher Mann verliebt sich in arme Prostituierte und will sie retten. Das klingt nach einer ziemlich verschnarchten Romanidee. Dem 46-jährigen Park Young-soo aber gelingt es, der Geschichte einige Skurrilität zu geben, findet unser Rezensent Frank Rumpel. Er stellt Parks Roman Nana im Morgengrauen jetzt vor.
Mit dem Rotlichtmilieu haben sie alle zu tun, die Figuren in Park Young-soos Roman Nana im Morgengrauen. Sie arbeiten an Bangkoks Nana Plaza und wohnen in der nahen Straße Sukhumvit-Soi 16. Dorthin verschlägt es auch den schüchternen Koreaner Leo, weil er sich in die junge Prostituierte Ploy verguckt hat.
Es war nicht das schönste Gesicht, das Leo je gesehen hatte. Doch irgendetwas an diesem kurzen Treffen am Weihnachtsabend 1994 hatte Leo das Gefühl einer zwanghaften Dringlichkeit eingepflanzt. Und das wiederum war genau die Art und Weise, wie eine Kombination aus falschem Ort und falschem Zeitpunkt ineinandergriff, um das Leben eines Menschen zu zerstören.
Der 26-jährige Leo ist nach dem Studium auf Reisen, will nach Afrika, verweilt aber einen Moment zu lange in Bangkok. Er verfällt der hübschen Ploy und zieht zu ihr in ein schäbiges Zimmer, das sie sich mit drei anderen Prostituierten teilt. Leo, der meint, Ploy bereits in einem früheren Leben begegnet zu sein, finanziert den Frauen Whisky, Brathähnchen und Java, ein weit verbreitetes Methamphetamin. Aber er berührt Ploy kein einziges Mal. Er will nur in ihrer Nähe sein und nimmt hin, dass sie ihn meist ignoriert. Wie er für fast alle im Raum eher eine Art lebender Geldautomat ist. Nach 6 Monaten kauft er mit seinen letzten Scheinen ein Flugticket nach Korea. 3 Jahre bleibt er in Korea, arbeitet bei einer Firma. Doch Ploy bekommt er nicht aus dem Kopf. Und als er einen Verkehrsunfall nur knapp überlebt, beschließt er, nochmals zu ihr nach Bangkok zu fahren. Dort treibt er durch die Tage, trinkt mit den Frauen, unterhält sich mit Leuten auf der Straße und bleibt doch ein Fremder.
Die fremde Landschaft verspricht uns, sich nicht in unser Leben einzumischen und als eine dünne Romantik im Fotoalbum zu bleiben, für das ärmliche, reale Leben, in das wir zurückkehren müssen. Diese lose Abmachung ist wie eine rosarote Brille, durch die die eigentliche Farbe der Gegenstände wechselt und degradiert alles zum Theater. Die einzig wahre Art zu reisen ist, nicht wieder in die Heimat zurückzukehren. Leo aber brachte das nicht fertig. Solange er sein 1 Jahr gültiges Rückflugticket in der Gesäßtasche seiner Hose stecken hatte, blieb er nur ein Reisender und konnte zu guter Letzt kein Teil der Sukhumvit-Soi 16 werden.
Deshalb reiste er erneut ab, um Jahre später zu Ploys Beerdigung wiederzukommen. Diesmal belässt er es bei einem kurzen Besuch. Zu schmerzhaft wäre es, länger zu bleiben. Doch er kommt auch nicht los. Nachdem seine Ehe in Korea gescheitert ist, fährt er mit 40 Jahren ein 4. Mal nach Bangkok und merkt, dass er die Vergangenheit nicht einfach hinter sich lassen kann. Dem sensiblen Leo dabei zuzusehen, wie er da zwischen Bangkok und Seoul nach seinem Leben sucht, wäre reichlich trostlos. Würde der 1972 geborene Autor das alles todernst nehmen. Doch Park pflegte einen dunklen Humor, macht aus dieser Liebesgeschichte eine sachte Groteske, die dem Drama, das sich da über die Jahre abspielt, etwas die Schwere nimmt. Er erzählt nah am Leben, derb und konkret, wenn es sein muss, und immer wieder mit ungewöhnlichen Bildern. So nutzt Park, der an der Korea University in Seoul kreatives Schreiben lehrt, Elemente des magischen Realismus, um seine eigenwilligen Figuren zu charakterisieren, die mit ihren Geschichten mit das Zentrum seines Romans bilden. Unten im Haus etwa wohnt der deutsche Uwe, der so dick ist, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Also sitzt er am Tisch, trinkt Whisky-Cola, stinkt wie ein, Zitat, verwesender Elefantenkadaver und betätigt sich als eine Art Orakel der Soi 16. Ein Drogendealer fällt nach einem Überfall ins Wachkoma. Seine Kinder stecken ihn in einen Blumentopf, eine menschliche Pflanze, die Photosynthese betreibt, freitags aber ihren Topf verlässt und durch die Gassen des Viertels streunt. Dieses Viertel, ein dorfartiges, sich ständig veränderndes Gebilde mitten im Chaos der Stadt, spielt selbst eine Hauptrolle in Parks eindringlichem Roman.
Irgendwie glich die Straße einem riesigen Organismus, in dem in bestimmten Abständen eine Erneuerung des Zellmaterials vonstatten ging. Alte Gassen, die ihre eigentliche Funktion verloren hatten, wurden zu stinkenden Müllkippen. Doch auch die neuen Gassen, so schien es, entstanden nur, um in rasendem Tempo zu alten Gassen zu werden.
Zufall oder Schicksal? Das ist die Frage, mit der sich Parks Protagonist fortwährend auseinandersetzt. Ist alles vorherbestimmt oder fügen sich Entscheidungen und Begebenheiten einfach nur geschmeidig in einen träumerischen Rahmen? Es ist eine Geschichte ewiger Kreisläufe, von denen Park hier erzählt. Das zeigt sich etwa in Leos mehrfacher Rückkehr nach Bangkok, aber auch in dessen Fähigkeit, Szenen früherer und zukünftiger Leben eines Gegenübers zu sehen. Leo bleibt allerdings erstaunlich blass. Er hat eher die Funktion eines Mediums, sowohl für den Autor, um sich dem intimen Milieu einigermaßen nachvollziehbar nähern zu können, aber auch für die Figuren selbst. Denn nur durch sie erfährt er, wie radikal sich die Verhältnisse in Bangkok alle paar Jahre ändern. Es ist ein flüchtig dahinrauschendes Leben, in das Leo viermal zurückkehrt und in dem er offensichtlich findet, was ihm in Korea fehlt. Auf den ersten Blick erwartet ihn nur Stillstand, Fatalismus und Elend. Dahinter aber doch Freundschaft, Respekt und mit der Zeit auch Zugehörigkeit. Für einen, der sich permanent fremd fühlt, ist das schon eine ganze Menge.
Nana im Morgengrauen heißt der Roman von Park Young-soo. Son Yang-yun und Philipp Haas haben ihn aus dem Koreanischen übersetzt. Erschienen ist er im Septime Verlag. Sie hörten eine Rezension von Frank Rumpel. Es geht auf 18 Uhr und die Sendung geht zu Ende. 6 neue Bücher haben wir heute besprochen. Das waren Bluets von Maggie Nelson, erschienen im Verlag Hansa Berlin. Der neue Band der Literaturzeitschrift Akzente, Thema Farben, aus dem Verlag Karl Hansa. Dann Charlotte Perkins Gilmans Erzählung Die gelbe Tapete, erschienen in einer zweisprachigen Ausgabe im Dörlemann Verlag. Und The White Book, ein neues Buch von Han Kang, das bei Granter Books auf Englisch vorliegt. Zum Schluss besprachen wir Morten Ramslands Legende vom goldenen Ei, Schöffling Verlag, und Park Young-soos Bangkok-Roman Nana im Morgengrauen aus dem Septime Verlag. Die Musik in dieser Sendung kam vom Album Number One vom Orange String Quartet aus München. Die Buchtitel, die Rezensionstexte und die Beiträge zum Nachhören finden Sie wie immer auch nochmal auf swr2.de. Jetzt hören Sie die Nachrichten und um 20 nach 6 senden wir 6.810.000 Liter Wasser pro Sekunde. Ein Hörspiel von Michel Butor. Um die Technik kümmerte sich heute Bettina Krohl. Redakteurin am Mikrofon war Katharina Borchardt.